kommt ein Mann zum Arzt oder eine Frau und geht mit einer Rechnung raus, auch als Kassenpatient, weil es doch wirklich sinnvoll wäre, heute mal den Augeninnendruck zu messen oder die professionelle Zahnreinigung oder. IGL, individuelle Gesundheitsleistungen. Doch wie sinnvoll sind diese Leistungen wirklich? Der IGL-Monitor bewertet die Wirksamkeit, den Nutzen und die Risiken solcher Angebote. Dr. Stefan Lange ist Bereichsleiter der evidenzbasierten Medizin beim Medizinischen Dienst Bund und sein Institut war bei der Erstellung des Monitors beteiligt. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Lange, nun sollte ja eigentlich alles, was nötig und sinnvoll ist, von den Kassen bezahlt werden. Das würde aber bedeuten, dass sinnvoll und IGL-Leistungen ein Widerspruch wäre. Ist das wirklich so?
Naja, in der Regel schon. Jedenfalls ist es so, dass es nicht klar ist, ob es sinnvoll ist in den meisten Fällen. Es gibt IGL-Leistungen, die sinnvoll sind. Die sind aber bewusst auch aus dem Leistungskatalog herausgenommen worden. Beispielsweise Reiseimpfungen. Die zählen auch zu IGL-Leistungen. Da wird man schon häufig sagen, ja, das ist sinnvoll. Geht man jetzt davon weg, also wenn es um richtige medizinische Maßnahmen in der alltäglichen Versorgung geht, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass wir entweder es tatsächlich nicht wissen, ob es sinnvoll ist, oder aber auch gute Belege dafür haben, dass es nicht sinnvoll oder sogar schädlich ist.
Und mit welchen Ihrer Meinung nach besonders unsinnigen oder, wie Sie gesagt haben, sogar gefährlichen Leistungen wird Geld verdient?
Naja, der Klassiker ist die Krebsfrüherkennung, und zwar die Ultraschalluntersuchung der Eierstöcke bei der Frau. Das ist eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren bekannt, dass diese Selbstzahlerleistung tatsächlich schädlich und gefährlich ist. Und das ist auch die IGL-Leistung, die am häufigsten in Anspruch genommen wird und die auch den größten Umsatz erzielt.
Wie viel Geld wird damit ungefähr gemacht?
Da kann ich Ihnen sagen, das sind im Jahr, kann man hochrechnen, etwa 140 Millionen Euro.
Die privat nochmal über den Tisch gehen für eine Leistung, die eigentlich gefährlich ist.
Ja.
Es gibt ja auch so IGL-Leistungen, die werden erstmal nicht von der Kasse bezahlt. Wenn dann aber doch ein positiver Befund herauskommt, dann übernimmt die Kasse. Knochendichtemessungen zum Beispiel.
Ja, das ist ein bisschen ein gewisses Problem. Tatsächlich ist das so, wenn aus IGL Befunden dann bestimmte Konstellationen resultieren, die zusammen vielleicht mit Beschwerden es dann erlauben, eben eine weitergehende Kassenleistung abzurechnen, ja, dann ist das eine Konsequenz dieser IGL, wobei der Sinn dann auch dieser weitergehenden Diagnostik beispielsweise auch nicht immer klar ist. Das ist ein Graubereich, den wird man auch nicht bis ins Letzte regulieren können.
Das macht es natürlich für den Patienten noch schwerer, wenn jetzt der Arzt zum Beispiel sagt, naja, Sie werden Osteoporose haben, da bin ich relativ von überzeugt, aber als Diagnosemittel bräuchte ich eine Leistung, die die Kasse nicht bezahlt.
Naja, die Frage ist immer, was ist dann die Konsequenz? Gerade bei solchen Früherkennungsuntersuchungen ist immer die Frage, ob es einen Nutzen gibt, wenn ich Dinge frühzeitiger erkenne, als wenn sie erst sich im Laufe der Zeit entwickeln. Und für viele Früherkennungsmaßnahmen ist das eben nicht belegt. Das gilt beispielsweise für die Früherkennung des Eierstockkrebses mit Ultraschall und andere solche Maßnahmen. Und das gilt in gewisser Weise auch für die Knochendichtemessung, wobei die jetzt, muss man fairerweise sagen, wenn ich das richtig sehe, demnächst auch nochmal überprüft wird vom gemeinsamen Bundesausschuss.
Es ginge besser. Wie könnte man in diesem Gesundheitswesen, das ja bekanntlich ein Moloch von Interessen und Geld ist, es erreichen, dass schädliche zumindest mal Leistungen nicht mehr erbracht werden?
Naja, also das Mindeste ist, dass die betroffenen Patientinnen und Patienten objektiv über die Vor- und Nachteile von solchen Leistungen, solchen Früherkennungsuntersuchungen zum Beispiel, informiert werden. Und dass eben das verpflichtend gemacht wird, dass Ärztinnen und Ärzte in ihren Praxen, wenn sie so etwas anbieten, so etwas dann auch für die Patientinnen und Patienten vorhalten. Und ein ganz wesentlicher Punkt, auf den wir immer wieder hinweisen, wenn eine Igel angeboten wird, dann sollte sie nicht am selben Tag erbracht werden dürfen, sondern es sollte den Patientinnen und Patienten Bedenkzeit gegeben werden, mindestens einen Tag, wo sie dann auch, wenn sie sich diese Informationen nochmal in Ruhe anschauen können, die Vor- und Nachteile gegeneinander für sich selbst abwägen können. Wenn wir natürlich eine Igelleistung als tendenziell oder gar negativ bewerten, dann kann es trotzdem sein, dass der eine oder die andere denkt, naja, da sind auch Vorteile beschrieben, die sind für mich so relevant, dann schätze ich das anders ein als der Igelmonitor. Auch das ist okay.
Ja, aber die objektive Information wäre dann über Ihren Igelmonitor oder wie kann man sich das vorstellen, dass man die Information vom Arzt bekommt, der ja aber auch diese Leistung anbietet?
Genau, also man könnte versuchen zu regeln, dass von unabhängigen Stellen, und da gibt es nicht nur den Igelmonitor, sondern es gibt ja auch die sehr gute Gesundheitsinformationsseite des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen vom IQWiG, da könnte man versuchen zu regeln, zu sagen, okay, ihr müsst Informationen von solchen unabhängigen Portalen in euren Praxen zur Verfügung stellen. Oder zumindest beispielsweise eine Art QR-Code oder so etwas, damit die Patienten sich das auch vielleicht an ihrem Handy oder am Computer zu Hause anschauen können.
Und warum traut sich die Politik da nicht dran?
Naja, vielleicht hat sie andere Probleme. Gegenwärtig jedenfalls. Ich meine, wir haben ja im Gesundheitswesen ziemlich viele Baustellen. Jetzt muss man allerdings andererseits auch sagen, dass die Igelproblematik schon seit vielen, vielen Jahren existiert. Bisher hat man eben auch ein bisschen auf die Selbstregulierungsmechanismen der Ärzteschaft gesetzt.
Mhm. Die aber nicht funktioniert haben.
Naja, also sagen wir mal so, natürlich ist das auch beispielsweise den Ärztekammern, auch der Bundesärztekammer, denen ist auch nicht ganz wohl dabei und haben auch entsprechende Empfehlungen auch auf ihrer Website verfügbar, wie Patientinnen und Patienten damit umgehen sollten, wenn ihnen Igel angeboten werden. Aber so richtig, sage ich jetzt mal, ein Druck quasi durch die Ärzteschaft geht da auch nicht.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.